Ich freue mich über den heutigen Morgen. Ich liebe Jesus und ich möchte ihn verkündigen und möchte sein Wort einfach groß halten. Wie die meisten von euch wissen, vom Beruf bin ich Krankenpfleger. Und das mache ich schon lange, lange Zeit, schon fast 35 Jahre. Und im Laufe der Zeit sammelt man sich viele Kenntnisse und Fähigkeiten an. Und es gibt manche Berufe, wo man viel lernen kann und da kann man sich spezialisieren und so weiter. Es gibt Leute, die können gut reden. Es gibt Menschen, die können gut musizieren. Andere können gut konstruieren. Wir haben Architekten bei uns in der Gemeinde und der andere kennt sich vielleicht gut im PC aus. Jeder hat so seine Fähigkeiten. Doch wo ist es am wichtigsten? Wo sollten wir uns auskennen? Was ist besonders wichtig für uns? Wir sollten uns in der Bibel, wir sollten uns im Wort Gottes auskennen. Das ist so enorm wichtig. Wenn wir uns darin auskennen, dann schenkt uns die Bibel ewiges Leben. Ja, die Bibel, Gottes Wort, ist ewiges Leben. Und wir werden auch feststellen, wenn wir durchgehen durch die Bibel, dann werden wir feststellen, dass Gott uns berufen hat zu verschiedenen Dingen. Er hat uns berufen, er hat uns einen Auftrag gegeben. Und dazu möchte ich euch heute Morgen mitnehmen, durch die Bibel. Dass wir mal kurz durch die Bibel wandern, chronologisch. Und da dürfen wir mal einzelne Personen und Gruppen anschauen in der Bibel, wie Gott einen Auftrag gegeben hat. An wen müssen wir zuerst denken, wenn wir Gottes Wort betrachten? Da gibt es große Persönlichkeiten. Ich denke, wir dürfen an Mose denken. Gott gab Mose einen Auftrag. Mose ist berufen worden. Was sagte Gott denn zu Mose? Nun aber geh hin. Das ist das Entscheidende. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel aus Ägypten herausführst. Hat Mose das gern gemacht? Sicherlich nicht. Nun aber geh hin. Er sollte nicht lange zögern. Mose sollte losgehen. Und wie war der Mose? Er hatte diesbezüglich einige Ausreden. Er wollte nicht sogleich losgehen. Er sagte, wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Warum soll ich das denn machen? Warum soll ich denn losgehen und das Volk Israel aus Ägypten herausführen? Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und dass ich die Kinder Israel aus Ägypten herausführe? Aber das war nicht alles, was Mose auf dem Herzen hatte. Er sagte, sie werden ja auch nicht auf mich hören. Und das ist gut, wenn wir höher zuhören. Da antwortete Mose und sprach, wenn sie mir nicht glauben und nicht auf mich hören und sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Und da gibt es noch eine andere Stelle. Mose sagte, ich bin ja gar nicht redegewandt. Ich kann ja gar nicht so gut reden. Ach mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es weder gestern noch vorgestern gewesen und auch nicht seitdem du mit deinem Knechte geredet hast. Denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Also Mose wollte sich drücken vor seiner Berufung, die er bekommen hatte. Und Mose hatte noch einen Diener. Er hatte noch einen Diener. Das war der Josua. Josua hat auch einen Auftrag bekommen. Was sagte Gott zu Josua? So mache dich nun auf. Josua 1, Vers 2 steht, mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf, ziehe über den Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen gegeben werde, den Kindern Israel. Und was sagte Gott zu Josua? Er sagte ja noch mehr. Ne? Hat er ihn einfach so gehen lassen? Nein. Ne? Er sagte zu ihm, sei stark, sei mutig. Das hat er zweimal gesagt. Nee, dreimal. Nur aber sei stark und mutig. Das ist wichtig, dass wir stark und mutig sind und vorausgehen. Wenn wir einen Auftrag haben, eine Berufung haben, stark und mutig vorausgehen. Da geht es weiter. Israel lebte in Zeiten des Ungehorsams. Und da waren einige Richter, die waren gestellt über Israel. Ich habe immer gestaunt über den Gideon. Er ist ja so stark gewesen. Und Gideon hatte auch einen Auftrag bekommen. Er sollte das Volk Israel aus Midian hinausführen. Er sollte das Volk Israel retten. Möchte ich kurz vorlesen. Richter 6, Vers 14. Da wandte sich der Herr zu ihm zu und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt, sagte Gott, habe ich dich nicht gesandt? Das ist das Wichtigste. Sind wir auch gesandt? ist uns die Frage auch schon mal gestellt worden. Er aber sprach, ach mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der kleinste meines Vaters, in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen, wie einen einzigen Mann. Wie gewaltig die Zusage, die Gott an Gideon weitergegeben hat. Er brauchte im Grunde genommen keine Angst mehr haben. Ne? Aber wie es so bei uns ist, auch Gideon brauchte Beweise für seinen Auftrag, für seine Berufung, die er bekommen hat. Er darf mit jemandem reden. Richter 6, Vers 21, da streckte der Engel des Herrn das Ende des Stabes aus, der in seiner Hand war, und berührte das Fleisch und die ungesäuerten Brote. Da stieg Feuer aus dem Felsen auf und verzehrte das Fleisch und die ungesäuerten Brote. Und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Da sah Gideon, dass es der Engel des Herrn gewesen war. Und Gideon sagte, wehe Herr, Herr, wahrhaftig, ich habe doch den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Ja, was meint ihr mit wem Gideon gesprochen hat? Er hat mit Jesus gesprochen. Er hat mit dem Herrn gesprochen im Alten Testament. Jesus im Alten Testament ist dort erschienen. Er ist dem Gideon dort erschienen. Hat es dem Gideon ausgereicht? Nein, ne? Er wollte ja noch mehr Beweise haben. Ihr kennt die Geschichte alle. Da war die Wolle, da war der Boden. Einmal war die Wolle nass, einmal war der Boden nass und umgekehrt. Das hat Gott ihm gezeigt. Und dann erst ist Gideon seinem Auftrag gefolgt. Im Buch der Richter gibt es auch noch jemanden, der war so richtig bärenstark, war der. Kennt ihr jemanden, der stärker gewesen ist? Da ist die Rede von Simson. In Richter 13, Vers 15, da ist die Rede von einem Gottgeweihten. Denn ein Nazireer Gottes soll der Junge sein, vom Mutterleibe an. In Vers 25, und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben im Lager Dan zwischen Zuria und Esdaul. Ja, das ist das Entscheidende, dass der Geist Gottes uns treibt. Dann wissen wir ganz klar, welchen Auftrag wir haben, welche Berufung wir haben. Soweit nur aus dem Buch der Richter. Ja, wenn wir weiter im Alten Testament gucken, gibt es da noch weitere große Gottesmänner? Ja, sicher, ne? Denken wir an David. Unser Jesus war ein Sohn Davids, ne? Was war David? David war König, er war Glaubensheld, er war ein Geliebter Gottes. Er ist von Gott geliebt worden. Und das Besondere war, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, 1. Samuel 16, Vers 7. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen, denn Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das Äußere, der Herr aber sieht auf das Herz. In Vers 12, da sandte er hin und ließ ihn holen. Er war bräunlich, mit schönen Augen, von gutem Aussehen. Der Herr sprach, auf, denn dieser ist, er sollte David salben, der Samuel. Und Samuel nahm das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tage an und forthin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Ja, der Geist Gottes trieb den Mann nach dem Herzen Gottes. Ich möchte noch mehr Leute vorstellen. Jeremia ist von Gott zum Propheten berufen worden. Und es war keine leichte Zeit, in der Jeremia berufen worden ist. Sicherlich nicht. In Jeremia 1, Vers 5 steht, ehe denn ich dich im Mutterleib bildete, erkannte ich dich, und bevor du aus dem Mutterschoße hervorgingst, habe ich dich geheiligt und dich den Völkern zum Propheten gesetzt. Gott hatte Jeremia erkannt. Gott hatte Jeremia geheiligt, lesen wir in dem Vers. Und er hat ihn eingesetzt, berufen. Er hatte einen Auftrag. Und der war auch nicht so einfach. Ich möchte weitere Verse vorlesen. Aber ich sprach, im gleichen Kapitel, ach Herr, Herr, siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin jung. Da sprach der Herr zu mir, sage nicht, denn ich bin zu jung, denn zu allem, zu denen ich dich senden, sollst du gehen. Und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir. Um dich zu erretten, spricht der Herr. Der streckte seine Hand aus und rührte seinen Mund an und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich bestelle dich an diesem Tag über die Nationen und über Königreiche, um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten, abzubrechen und zu bauen und zu pflanzen. Welch einen gewaltigen Auftrag, welch eine gewaltige Berufung hat Jeremia bekommen? Und das war keine leichte Zeit. Wer Jeremia mal gelesen hat, was hat dieser Mann alle durchgemacht? Ja, es gibt noch weitere große Propheten im Alten Testament, die berufen worden sind. Hesekiel bedeutet, Gott macht stark. Das ist die Bedeutung seines Namens. Und was war das Besondere an Hesekiel? Er war außerhalb des Landes Israels. Und Gott gebraucht diesen Hesekiel auch. Und er sprach zu mir, Menschensohn, ich sende dich. Ich sende dich. Das ist wieder das Entscheidende. Zu den Kindern Israel, zu den widerspenstigen Heiden, die sich wider mich empört haben. Sie und ihre Väter haben wider mich gesündigt bis auf den heutigen Tag. Und sollst ihnen meine Worte sagen, mögen sie darauf hören oder es bleiben lassen, denn sie sind widerspenstig. Wie ist es in der heutigen Zeit? Hören die Leute immer gerne zu? Nicht immer, ne? Ja, und da gibt es noch einen kleinen Propheten, kennen wir alle, und was machte der? Das war einer, der auf der Flucht war. Der hat im Grunde genommen hatte das bequeme Leben gesucht, ne? Das bequeme Leben, wo es schöner war, wo er vielleicht keinen Auftrag hatte. Der war ja auch nicht so einfach. Er sollte die Menschen ja zum Buße aufrufen. Jona 1, Vers 1, und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Gott redet zu Jona. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Also kein leichter Auftrag, keine leichte Berufung, die er bekommen hatte, ne? Wir dürfen jetzt einen kleinen Sprung machen. Wir gehen jetzt mal rüber zum Neuen Testament. Eine, wie ich ja sagte, eine kleine Wanderung. Die ersten Jünger. Was sagt Jesus zu den ersten Jüngern? Matthäus 4, Vers 19. Er spricht zu ihnen, kommt mir nach. Kommt mir nach. Das gilt auch uns. Und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Das ist das Besondere. Unser Jesus will uns zu Menschenfischern machen. Ein gewaltiger Auftrag. So geht es auch weiter in Markus 3, Vers 13 und 14. Die er wollte, das ist das Entscheidende. Und er stieg auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte, und sie kamen zu ihm, und er berief 12, damit sie bei ihm seien und er sie aussende zu predigen. Auch eine Berufung. Berufung der 12 Apostel. Die ersten Jünger im 1. Johannes 1, In Johannes 1, Vers 39 steht, kommt und ihr werdet sehen. Und sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jeden Tag bei ihm. Und es war um die 10. Stunde. Jesus ruft die Jünger zu sich. Und wer zu Jesus kommt, der wird sehen, der wird Gewaltiges sehen. Und ihr werdet sehen. Auch sie haben einen Auftrag gehabt. Jetzt ist eine Einzelperson genannt und ganz einfach, Jesus sagt ihm zu Philippus, sagt er, folge mir nach. Das ist wichtig, dass wir einfach folgen. Ich möchte auf eine weitere Berufung eingehen. An die Korinther, da war eine Gruppe mitgemeint. Die Korinther waren berufen und Paulus natürlich auch. Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Sosthenes der Bude an die Gemeinde, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Heute Morgen haben wir Lieder gesungen, wir haben unseren Herrn Jesus angerufen, wir haben ihn geehrt. Also gehören wir im Grunde genommen auch dazu, den berufenen Heiligen samt allen, an jedem Ort. Wir dürfen den Namen Jesus im Grunde genommen hochhalten. Wir sind erwählt worden. Epheser 1, Vers 4. Ihr kennt alle den Vers. Wie er uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, da dürfen wir im Grunde genommen dazuhören. Und die Philipper sind ja auch wichtig. Sie waren Teilnehmer am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Und wir im Grunde genommen, wenn wir Gottes Wort hören und lesen, dürfen wir auch Teilhaber des Wortes Gottes sein. Und wir sind im Grunde genommen auch berufen. Die Philipper hatten ja auch einen Auftrag. Möchte ich nur kurz erwähnen. Die Kolosser, sie hatten die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt. Das war das Entscheidende. Das zu euch gekommen ist, wie auch in der ganzen Welt und Frucht bringt und wächst, wie auch unter euch von dem Tag, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Dass die Wahrheit Gottes uns einfach ergreift, dass Jesus uns ergreift, das ist das Entscheidende. Ja, wie ist es mit Paulus? Hatte Paulus Kinder? Wir lesen nichts davon, ne? Aber er hat ein echtes Kind. Und dieses Kind hat er auch gezeugt. Und wie ist das Kind gezeugt worden? Durch Gottes Wort, kann man einfach sagen, ne? Er sagte meinem echten Kind nach dem gemeinsamen Glauben, Gnade und Friede von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus und unserem Heiland. Und Titus gehörte im Grunde genommen auch zu dem Berufenen Gottes. Ich möchte noch einen kleinen Sprung machen. Wir wollen einfach mal zu Judas gehen. Da ist, den Vers möchte ich vorlesen, Judas Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Da ist die Rede von den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus. Wir möchten doch dazugehören, dass wir bewahrt sind durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann haben wir auch eine Berufung. Und ich möchte eigentlich noch weitergehen, weil ich eine chronologische Wanderung durch die Bibel machen möchte. Ihr kennt die Stelle, alle in Offenbarung, da ist die Rede von den Glückseligen, von den Seligen. Möchtest du dazugehören? Ich denke ja. Ne? Liebst du Gottes Wort? Ja. Dann solltest du auch darin lesen. Dann hast du auch einen Auftrag. Glückselig, der da liest und die hören, die Worte der Weissagung bewahren, was in ihr geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Wichtig ist, dass wir in Gottes Wort lesen und dass wir hören und Gottes Wort einfach auch weitergeben. Jetzt haben wir im Grunde genommen viele Beispiele aus dem Alten und Neuen Testament kennengelernt. Wir sehen, auch wir dürfen Berufene sein. Wir wollen zu den Glückseligen gehören. Ein Kind Gottes kann nur auf diesem Weg leben. Was bedeutet denn Berufung? Habt ihr das schon mal drüber nachgedacht? Das ist ein Wort, das wird ja heutzutage gar nicht mehr so häufig benutzt, Berufung. Es hat etwas mit Herausrufen zu tun. Herbeirufen, einladen. Und wenn wir dann dazugehören, dann ist eine gewisse Verbindlichkeit auch vorhanden. Dann gehören wir einfach dazu. In der Welt würden wir sagen, oder im Wikipedia stand, eine Aufforderung zur Übernahme eines Lehrstuhls, eine Professur. Da ist jemand geeignet und er soll diesen Job dann halt übernehmen. Wie sieht es denn mit dem Berufenen aus? Dazu möchte ich einen Text aus dem 2. Korinther 6, Vers 1 bis 10 vorlesen. Jeder, der eine Bibel dabei hat, sollte den Inhalt genau zur Kenntnis nehmen. Darüber steht bei mir, Bewährung des Apostels im Dienst. Also der Apostel sollte dienen, der hat auch eine Berufung erhalten. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die wohl angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem empfehlen wir uns als Gottes Diener. In vielem Ausharren, in Drangsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in Mühen, in Wachen, in Fasten, in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zu rechten und zu linken, mit Ehre und Unehre, mit böser und guter Nachrede, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Traurige, aber alle Zeit uns freuen, als Arme, aber viele reich machen, als Nichtshabend und doch alles besitzen. Ich war so beeindruckt, als ich den Text gelesen habe, als Nichtshabend und doch viele reich machend. Und da können wir im Grunde genommen auch dazu gehören. Wir können viele Menschen reich machen. Wir wollen den Text und die einzelnen Verse weiter vor Augen haben. Die Korinther waren nicht diejenigen, die treu waren im Glauben. Sie mussten ermahnt werden. Auch wir haben es heutzutage nötig, ermahnt zu werden. Das ist ja keine so leichte Sache. Was sind denn Ermahnungen? Ermahnungen sind Wegweisungen, Korrekturen, einfach sagen, du gehst den verkehrten Weg. Und diese Dinge, die sollten wir dann auch in Dankbarkeit annehmen. Paulus sollte ein Vorbild im Glauben sein, und er war es auch. Er hat es so an verschiedenen Stellen geschrieben, dass er ein Vorbild war, und er wollte auch so vorangehen. Und unser Jesus ist natürlich unser größtes Vorbild. Wir können von ihm lernen, alles, was er empfangen hat, gab er mit Freuden weiter. Vers 1. Es ist einfach schön zu sehen, dass Paulus sich einen Mitarbeiter nennt. Ein Mitarbeiter. Er hat sich nicht überhoben. Ihm ist auch Gnade widerfahren. Gnade ist immer wieder unverdient, da können wir nichts für tun. Sie wird geschenkt, ohne dass wir etwas dafür getan haben. Er ist vom Verfolger der Christen zum Verkünder der frohen Botschaft geworden. Die Korinther sollten natürlich die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen. Wer eine Berufung hat, sollte dementsprechend auch leben. Das haben wir gelesen im ganzen Kapitel. Die empfangene Botschaft, die Paulus hatte, das ist übrigens die kostbarste, die es überhaupt gibt, die sollte nicht vergeblich sein. Das sagt uns auch etwas. Wie viele Verführungen gibt es heutzutage? Es gibt ein abgeflachtes Evangelium, oder wenn Gottes Wort nicht mehr allein im Mittelpunkt steht, Botschaften, in denen Jesus nicht allein im Zentrum ist. Das ist bei uns nicht so, aber wir können uns freuen, wenn Jesus im Zentrum steht. 2. Korinther 11, Vers 3 steht, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch die List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das gut. Gibt es einen anderen Jesus? Nein, ne? Aber die Menschen waren offen dafür, wenn ein anderer Jesus verkündigt wird. Zu den Galatern schreibt Paulus in Galater 1, Vers 6, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, da ist auch die Rede von Berufung, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch ein Engel aus dem Himmel oder euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigt, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wer sagt, wie wir früher gesagt haben, so sage ich jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Gewaltige Ermahnung, Gottes Wort ganz klar allein im Vordergrund. Wir können nur beim geschriebenen Wort Gottes bleiben. Es ist die Bibel, die wir in den Händen halten. Vor Jahren habe ich eine Schwester mal kennengelernt und sie sagte mir, man muss doch die Briefe des Paulus nicht so ernst nehmen. Paulus ist doch so frauenfeindlich, er ist doch so gesetzlich. Könnte man meinen im ersten Moment, aber er hat Worte Gottes weitergegeben. Wie schreibt Petrus, manche Dinge sind schwer zu verstehen, aber wir dürfen es einfach so annehmen. Und es ist Gottes Wort und Paulus war ein Vorbild und wir können auch von ihm lernen. Vers 2. Denn er spricht, zur angenehmen Zeit habe ich dich gehört und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Der Vers ist ebenfalls geschrieben in Jesaja 49, Vers 8. Er gilt auch uns. Es ist die angenehme Zeit. Was sollen wir damit anfangen heute Morgen? Was sollen wir damit anfangen? Angenehme Zeit heute Morgen. Schön, dass ihr hier sitzt. Wunderbar. Unsere Aufgabe ist es einfach, Jesus mehr und mehr zu erkennen. Das ist wichtig, auch heute Morgen. Dazu sind wir berufen worden und wir haben das volle Heil in Jesus. Wir haben das volle Heil in Jesus. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr krank sein werden. Das geschenkte Heil ist für alle Ewigkeit eine Perspektive, die unseren Horizont übersteigt. In seinen Wunden sind wir geheilt. In seinen Wunden sind wir geheilt. In Jesu Wunden sind wir geheilt für immer. Vers 3, und wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert werde. Möchtest du auch ein Diener, ein Verkünder der frohen Botschaft sein, ein Berufener Gottes? Paulus war es, und du hast auch den Auftrag dazu. Es ist unsere Berufung bis in alle Ewigkeit, das Lamm anbeten und ihm dienen. Wenn dem so ist, sollten wir keinerlei Anstoß geben. Niemand sollte Grund zum Lästern haben. Was schreibt Paulus im 1. Korinther 10, Vers 31? Seid unanstößig, sowohl für Juden als auch für Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes. Wie auch ich in allen Dingen allen zu gefallen suche, dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, dass sie errettet werden. Den eigenen Vorteil suchen wäre nicht gut. Oh, ja doch, es ist drauf, nicht ganz drauf. Sondern in allem empfehlen wir uns als Gottesdiener in vielen Aussagen, in Bedrängnissen, Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, Mühen, in Wachen und Fasten. Wie ist es denn mit einem Diener Gottes? Er empfiehlt sich nicht durch eine theologische Ausbildung, Popularität, Persönlichkeit oder Erfolg. Sein Leben ist der einzige Empfehlungsbrief, der zählt, der einzige, den die Menschen lesen werden. Wie ist denn ein Diener Gottes? Ein Diener Gottes ist beständig, standhaft, geduldig. Er lässt sich nicht beirren und vom Weg abbringen. Wenn wir heute Zeugnis von unserem Herrn geben, so werden wir selten bedrängt, geschweige denn, dass wir Not bekommen. Natürlich haben wir hier und da Angst, aber Gottes Wort sagt ja, wer mich vom Menschen bekennt, den werde ich auch von meinem himmlischen Vater bekennen. Paulus sagt in seinen Briefen ja noch mehr von Bedrängnissen. In allem sind wir bedrängt, 2. Korinther 4, Vers 8. Aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehen, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet, alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragen, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn ständig werden wir die Lebenden tot überliefert um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Wie war das bei Paulus? Sein Glaube wankte nie. Seine Hoffnung verschwand nie. Seine Freude ließ nie nach. Wer weiß, wenn wir wirklich alles verkündigen, dann wird es uns nicht immer gut gehen. Da gibt es Bibelstellen in der Bibel. Denken wir an Römer 1, Vers 26 und 27. Da steht, darum hat Gott sie dahingegeben. Aber dürfen wir das heutzutage noch ganz klar verkündigen? Nicht überall. Oder die Rede von der Buße, von der Umkehr, von Gottes Zorn, von der Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Oder in manchen Gemeinden wird nicht ganz klar die Gottheit unseres Herrn Jesus klar verkündigt. Oder auch heute Morgen, die Botschaft vom Dienen ist ja keine leichte Botschaft. Ne? Es ist schön, wenn wir solche Botschaften hören. Es gibt Orte bzw. Länder, da sind Christen wirklich Repressalien ausgesetzt. Man übt Druck aus. Dort, wo Christen das klare Wort verkündigen, gibt es häufig Unruhe. So ist eine klare Wortverkündigung meist mit großer Mühe verbunden und setzt Gebetsvorbereitung voraus. Und genauso häufig fehlt es an Schlaf. Wir schlafen nicht genügend. Es wird gewacht. Worüber denken wir denn nach? Es können Gedanken sein, wie bringe ich Menschen, wie kann ich das Heil in Jesus weitergeben? Bei Paulus war vieles anders. Er wurde so manches Mal gefoltert. Es blieb auf seinen Reisen keine Zeit zum Essen. Er fastete und übernachtete nicht in schönen Hotels, so wie es manche Wohlstandsprediger heute tun. Wer leidet denn noch gern Not oder widrige Umstände? Ich denke, die wenigsten Menschen. Vers 6. Hier geht Paulus darauf ein, wie eine Berufung, die Bewährung eines Dieners aussehen soll. Die Verkündigung sollte rein sein. Nichts als nur allein das Wort Gottes. Alles andere ist unwichtig. Keine verkehrten Lehren. Hier ist die Rede von Erkenntnis. Wenn wir Jesus allein erkannt haben, gehe ich den richtigen Weg. Paulus hatte nichts anderes zu verkündigen als nur ihn allein und das Kreuz. Er wollte das Kreuz groß machen, immer wieder. Bei alledem sollten wir langmütig sein. Auch ein Wort, das benutzen wir auch heutzutage nicht mehr so häufig. Was bedeutet Langmut? Langmut ist einfach geduldig Und wir sollten manchmal Geduld haben mit unserem Nächsten, besonders mit den Hausgenossen, gütig gegenüber ihnen sein. Und es heißt ja auch weiter, ohne den Heiligen Geist könnt ihr gar nichts tun. Wir sollten uns von ihm leiten lassen. Das Wort, die Heilige Schrift, die Worte Jesu sollten uns leiten. Der Heilige Geist treibt uns. Der Heilige Geist hat Männer Gottes berufen. Und dich, du Kind Gottes, hat er auch berufen. Die Liebe, die wir untereinander haben, die sollte natürlich sein. Sie sollte ungeheuchelt sein. Und sie ist häufig selbstlos. Vers 7. In Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zu rechten und zu linken. Paulus ließ, wenn er unterwegs war, ließ er auch für sich beten. Er wollte das Wort Gottes in Freimütigkeit und Kraft verkündigen. Lügen waren nicht in seiner Botschaft. Seine Botschaft war die Wahrheit. Wir wissen, wer die Wahrheit ist, in Person. Er hatte die Waffenrüstung Gottes immer bei sich und er ging geradlinig, auch wenn die Umstände manchmal nicht so dementsprechend waren. Wie viel hat er erduldet? Das wissen wir, wenn wir Gottes Wort kennen. Vers 8, durch Ehre und Unehre, durch böse und gute Nachrede als Verführer und Wahrhaftige. Hier ist die Rede von einigen Gegensätzlichkeiten. Manches klingt so paradox, das passt ja gar nicht zusammen. Aber so ist es und so etwas können wir auch heute erleben. Kinder Gottes fällen immer ganz andere Urteile. Sie hören gern Gottes Wort und lassen sich ermahnen. Aber wehe, wenn ein Nichtchrist, ein Atheist, ein Andersgläubiger diese Botschaft hört, sofort ist der Redner unten durch und es wird nicht gut über ihn gesprochen. Ja, die Bibeltreuen sind in ihren Augen Verführer. Doch wir können nur die Wahrheit bezeugen und können diese nur weitergeben. Vers 9. Paulus verlängert die Aufzählung. Nachfolger Jesu werden es nicht einfach haben. Denken wir nur daran, Jesus kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Trotz allem, er ist immer wieder das Zentrum der Verkündigung. Bei seinen Nachfolgern sind wir dementsprechend bekannt. Paulus war in seiner Nachfolge häufig dem Tode sehr nahe. Er wäre sogar gerne abgeschieden, er wäre sogar gerne gegangen von dieser Welt. Was sagt er den Philippern? Um euretwillen. Ist er noch geblieben? Philipper 1, Vers 23. Denn ich werde von beidem bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleische zu bleiben, um euretwillen. Und es ist gut, wenn wir Gottes Wort hören. Und Paulus hatte ein Drängen. Er wollte einfach das Wort Gottes immer weitergeben. Beim Herrn zu sein ist natürlich viel, viel besser. Leben in Ewigkeit. Ein ewiges Lob, ein Dienen dem Herrn für immer. Glaubt, Geschwister, es gibt nichts Besseres, als unserem Herrn zu dienen. Und das für immer. Dieses hat Paulus ergriffen und wollte es so weitergeben. Möchtest du so leben? Ein Leben im Dienst? Es kann sein, dass Zeiten der Züchtigung für Christen kommen. Doch wie sollten wir darüber denken? Die Apostelgeschichte gibt uns eine Antwort. Sie freuten sich, für den Namen Jesu Schmach zu leiden. Ja, kommen wir zum letzten Vers. Ein Christ ist zur Freude aufgerufen. Es steht ja geschrieben, freut euch und abermals sage ich euch Freude, freut euch. Philipper steht es, ne? Natürlich, wir sollten die Freude im Herrn haben. Ein Reicher wird es nicht unbedingt leicht haben, ins Reich Gottes einzugehen. Auch das wissen wir, das steht ja auch geschrieben. Doch wenn wir nicht viel besitzen, aber Christus im Herzen, haben wir ein besonderes Geschenk für andere Menschen. Sie können reich werden. Sie können reich werden durch Jesus. Sie können die ultimative Botschaft hören. Sie können Jesus und ewiges Leben durch die Liebestat am Kreuz von Golgatha erhalten. Ewiges Leben durch Jesus ist der größte Reichtum. Es gibt keinen größten Reichtum. Eigentlich können wir täglich immer wieder darüber staunen. Am Finale steht im letzten Vers, alles besitzen, es ist so unfassbar und doch wahr. Wir dürfen als ein Eigentum Miterben der himmlischen Herrlichkeit sein. Miterben der himmlischen Herrlichkeit. Als ich über diese Predigt nachdachte, da habe ich einen Text gefunden, da ist die Rede von Gelegenheitsarbeiter. Ich weiß nicht, vielleicht hat es jemand mal gelesen, das stand auf einem Kalenderblatt. Gelegenheitsarbeiter. Stellen Sie sich vor, ein 18-jähriger Junge durchsucht im Anzeigenteil der Zeitung nach einem Sommerjob. Weil er es liebt, an der frischen Luft zu arbeiten, gilt sein besonderes Interesse einem Angebot als Forstarbeiter in einem sumpfigen Waldgebiet. Die Anzeige erwähnt verschiedene Bereiche, in denen gearbeitet werden kann. Aber anstatt die Vorzüge der Arbeitsstelle, etwa die sozialen Vergünstigungen aufzuzählen, warnt der Arbeitgeber vor der großen Hitze, der großen Luftfeuchtigkeit, vor Regen, vor Matsch, Millionen Mücken, Brennnesseln, Stacheldraht und harte Arbeit. Die Bezahlung ist minimal. Genauso ergeht es einem Christen, der eine bedeutende geistliche Arbeit sucht. Vor ihm liegt die aufgeschlagene Bibel, seine Augen ruhen auf dem 6. Kapitel des 2. Korintherbriefes. Hier beschreibt der Apostel Paulus die großartige Berufung im Dienst für den Herrn Jesus. Aber die Stellenbeschreibung ist eher schockierend, was die Schilderung der Bedingungen und Umstände angeht. Auch wenn die Stellung des Paulus einzigartig war, so erinnern seine Worte jeden Christen daran, dass Dienst im Werk des Herrn keine Ferienreise ist. Solch ein Dienst erfordert große Sorgfalt, Fleiß und Leidensfähigkeit und es bedarf einer wirklichen Hingabe. Ja, die Herausforderung, dem Herrn zu dienen, ist ohne Parallele und erfordert manches Opfer. Wir sind aber nicht allein. Schon viele haben trotz ungeheurer körperlicher und seelischer Strapazen am Ende die Gnade des Herrn Jesus gerühmt und bedauert, nicht noch treuer gewesen zu sein. Kein Preis ist so hoch für das Vorrecht, dem Herrn zu dienen. Kein Preis ist so hoch für das Vorrecht, dem Herrn zu dienen. Soweit der Text. Und der hat mich sehr bewegt. Die Arbeit, wenn wir für den Herrn unterwegs sind, ist nicht immer leicht. Und wir können noch mehr tun. Wir können noch mehr tun. Und ja. Diener und Botschafter Jesu Christi wünschen sich nicht mehr Bequemlichkeit und Wohlstand, sondern mehr Geduld und größeres Durchhaltvermögen. Ja, wie ist es denn so, wenn wir die Botschaft hören, können wir meinen, die Frauen sind dann außen davor? Nein, Frauen gehören ebenfalls zu den Berufenen. Frauen gehören ebenfalls zu den Berufen. Sie dürfen ebenfalls dienen und haben Aufgaben. Ja, Römer 16, da gibt Paulus ja einige Empfehlungen weiter, Römer 16, Vers 1. Ich empfehle euch aber unserer Schwester Phöbe, die einer Dienerin der Gemeinde in Kenkrea ist, damit sie, ihr sie im Herrn aufnehmt, der Heiligen würdigt und ihr beisteht, worin immer sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Phöbe war eine Dienerin und hat vielen Menschen geholfen. Können die Frauen als Vorbild haben. Vers 6 im gleichen Kapitel. Grüßt Maria, die viel für euch gearbeitet hat. Auch eine Frau, ne? Also die Frauen sind auch immer da. Frauen, die Liebe zu unserem Herrn Jesus haben, werden ganz klar ihre Aufgaben auch erkennen. Wie viele Menschen sind schon durch das Vorleben eines guten Wandels, denken an Petrusbrief, und einem guten Zeugnis vom Herrn zum Glauben gekommen. Wie viele Menschen? Durch Frauen. Ja, die Botschaft lautet ja, berufen zum Dienen. Ich möchte mal einzelne Punkte einfach so weitergeben. Ich könnte jetzt überall noch Bibelstellen angehen, aber das würde dann zu lang werden. Ich möchte, ein Jünger Jesu, er ist ein Nachfolger Jesu, ganz eindeutig. Er ist ein Schüler der Schrift. Er ist ein Beter. Er ist ein Mitarbeiter in der Gemeinde. Er ist ein gehorsamer Christ. Er ist ein geisterfüllter Christ. Er ist Zeuge für Jesus. Er ist bereit, Menschen zu Jesus zu führen. Er ist bereit, Neubekehrte weiterzuführen. Wir sehen, eine Berufung enthält viele, viele Aufgaben. Wenn wir die Predigt von heute Morgen zusammenfassen, so können wir sagen, wir sind Berufene Jesu Christi. Zumindest sollten wir es sein oder noch schleunigst werden. Wenn jemand hier ist und ihn noch nicht ergriffen hat, es ist die angenehme Zeit, haben wir gehört. Jesaja stand es und auch im Kapitel, es ist die angenehme Zeit. Jeder hat die Berufung, die Aufgabe, den Dienst, die Verkündigung der frohen Botschaft weiterzugeben. Dort, wo er steht. Das kann am Arbeitsplatz sein, das können die Nachbarn sein, das ist in der Familie, wenn es Not tut. Und wenn wir so leben, dann werden wir selbst auch froh. Das haben wir mehrmals gehört. Die Maßstäbe um uns herum, die sind ganz anders. Wenn wir in die Welt schauen, die sieht wirklich ganz anders aus. Aber wir sollten die Messlatte der Bibel anlegen. Sei ein berufener Jesu, nochmal. Sei ein leidenschaftlicher Rufer zu Jesus Christus. Er stellt dich in seinen Dienst. Das Dienen ist schon hier unsere Aufgabe und es wird es auch im Himmel sein. Den Namen Jesus hochhalten, ihn anbeten, den alleinigen Mittler zum Vater, das Lamm Gottes, das für dich und für mich geschlachtet worden ist. Ein Vers aus 1. Petrus 2, Vers 9 soll das Ganze einfach nochmal bekräftigen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wir gehören unserem Herrn. Ich will es nicht weiter erläutern. Mein Wunsch ist es, dass wir unseren Weg neu überdenken, mit Jesus neu durchstarten und die Berufung ernst nehmen. Gottes Wort unterweist uns darin. Amen.